Ein Ort, wo man in der Regel nicht so gerne hingeht. Aber froh ist, dass es ihn gibt, wenn man ihn braucht. Ein Ort, an dem es nach Desinfektionsmittel riecht. Ein Krankenhaus. Klinisch sauber heißt es. Und dann die unpassend klingende Alliteration Krankenhauskeim. Ein Ort, an dem man gesund werden soll, wird zur Bedrohung der Gesundheit durch Krankheitserreger, die oft so hartnäckig sind, dass es kaum noch wirksame Medikamente gegen sie gibt. Multiresistente Bakterien. Wie kann das sein? Und vor allem, wie kann man damit umgehen? Das erforscht Professor Susanne Häusler mit ihrer Arbeitsgruppe Molekulare Bakteriologie am HZI und am TwinCore in Hannover. Welche ausgeklügelten Strategien Bakterien haben, um zu einem multiresistenten Krankenhauskeim zu werden, wie man Wege erforscht, damit umzugehen und was wir alle tun können, um uns und gefährdete Patientinnen und Patienten davor zu schützen, darüber sprechen wir in dieser Folge. Wie lösen Bakterien und Viren Krankheiten aus? Wie wehrt sich unser Immunsystem dagegen? Und was müssen Wirkstoffe können, um gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI, wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Wie diese Forschung funktioniert, wie die Ergebnisse in der Medizin genutzt werden und wer die Menschen sind, die hier forschen, das hört ihr hier bei Infekt, dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Ich bin Julia Dehmann, Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Hi! Wir sitzen heute nicht in der Bibliothek des HZI, sondern in Hannover. Denn du, Susanne, du bist vor allem hier am TwinCore in Hannover tätig und leitest sowohl hier als auch am HZI in Braunschweig die Forschungsgruppe Molekulare Bakteriologie. Schön, dass du heute ein bisschen Zeit hast, uns was über deine Forschung zu berichten.
Ja, danke, sehr gern bin ich hier.
Übrigens, das Du in der Wissenschaftscommunity, das ist normal und deshalb machen wir das hier heute auch. Dann legen wir direkt mal los. Wie kann ich mir das Leben eines Krankenhauskeims denn so vorstellen?
Nun, statt von Krankenhauskeimen sollten wir vielleicht besser sprechen von nosokomialen Infektionen oder Infektionen, die im Krankenhaus erworben sind. Diese Infektionen können nämlich durch verschiedene Wege entstehen. Die Erreger können tatsächlich zuvor im Krankenhaus überleben, zum Beispiel im Abfluss eines Waschbeckens, und von dort dann auf Patienten übertragen werden. Die Krankenhauskeime können aber auch direkt oder auch indirekt durch Kontakt von einem anderen Patienten übertragen werden. Und dann gibt es noch andere Fälle. Da bringt der Patient zum Beispiel den Keim mit in das Krankenhaus, zum Beispiel auf der Haut. Und erst durch die medizinische Behandlung im Krankenhaus erhöht sich dann die Anfälligkeit des Patienten für eine Infektion mit eben diesem Keim. Und ein anschauliches Beispiel dafür ist eine Wundinfektion nach einem chirurgischen Eingriff. Und auch hier sprechen wir dann von einer im Krankenhaus erworbenen Infektion.
Das heißt, der Keim ist sozusagen vorher schon auf der Haut gewesen, machte aber nichts und durch den Eingriff ist er dann von der Haut in die Blutbahn gelangt.
Oder erstmal in die Wunde. Also das ist so ein ganz klassischer, ein chirurgischer Eingriff. Wir haben eine Wunde und die infiziert sich dann im Krankenhaus mit einem Keim, der vorher auf der Haut war. Und normalerweise macht dieser Keim keine Probleme, aber dadurch, dass wir die Wunde haben, wird dieser Patient vulnerable für genau diese Infektion. Und das sind auch im Krankenhaus erworbene Infektionen, mit denen wir dann zu tun haben.
Ja, wie viel haben wir denn damit zu tun? Also wie hat sich die Situation mit diesen Krankenhausinfektionen in den letzten Jahren entwickelt? Also in Deutschland und vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern, wie stehen wir da?
Es gibt sehr, sehr gezielte Programme und insbesondere Hygienekontrollmaßnahmen. Und die sind ganz wichtig, um die Infektionsraten in den Kliniken zu senken. Und die Handhygiene, das ist der Klassiker, die spielt immer noch eine ganz herausragende Rolle da. Und deswegen sind wir abhängig von den jeweiligen Gesundheitssystemen und den Präventionsstrategien, die in den jeweiligen Krankenhäusern implementiert sind. Und die sind entscheidend und sehr unterschiedlich zwischen den unterschiedlichen Ländern. Allgemein finden wir ein ganz starkes Nord-Süd-Gefälle. Im Norden gibt es in den Krankenhäusern sehr viel weniger Krankenhausinfektionen und im Süden sehr viel mehr. In Deutschland sagen wir so, dass ungefähr 500.000 Krankenhausinfektionen pro Jahr gemeldet werden.
Wie merkt man das dann, dass sich ein Patient oder eine Patientin mit so einem resistenten Krankenhauskeim dann auch infiziert hat?
Bleiben wir vielleicht mal bei der Wundinfektion. Wenn die Wunde sich infiziert, dann haben wir erst die typischen klinischen Zeichen. Das ist Rötung, Schwellung, Überwärmung, dann auch Schmerzen. Und dann kann sich auch Eiter bilden als Zeichen einer bakteriellen Infektion und die Wunde verheilt nicht. Dann kann der Arzt veranlassen, dass eine Probenentnahme veranlasst wird und diese wird dann in die medizinische Mikrobiologie geschickt. Und dort wird dann der Keim aus dem Probenmaterial isoliert, kulturell angezüchtet und dann wird das Antibiotikaresistenzprofil bestimmt. Und dieses ist wichtig, ne, damit der Arzt weiß, welches Antibiotikum kann der Patient noch bekommen und welches eben nicht mehr, weil dieser Krankenhauskeim eine entsprechende Resistenz entwickelt hat.
Okay, das heißt, da würde man dann auch entsprechend ein Antibiotikum einfach geben, ja, können.
Neben der lokalen Versorgung der Wunde, das ist ganz furchtbar wichtig, wird gegebenenfalls ein geeignetes Antibiotikum gegeben, um vor allen Dingen die Komplikationen und die Heilung, Wundheilungsstörung, aber dann auch die Komplikationen, die sich daraus ergeben können, zu verhindern, wie zum Beispiel im schlimmsten Fall eine Blutvergiftung oder Sepsis.
Du untersuchst ja vor allem Infektionen mit dem Bakterium Pseudomonas aeruginosa. Warum ausgerechnet dieser Erreger?
Nun, wir arbeiten schon sehr, sehr lange mit Pseudomonas aeruginosa und wir benutzen Pseudomonas als ein Modellorganismus. Für uns ist das ein Modellorganismus für sehr schwere, problematische, im Krankenhaus erworbene Infektionen. Pseudomonas ist deswegen besonders spannend, weil er natürlicherweise sozusagen von Natur aus eine sehr hohe Resistenzprofil mitbringt. Und Pseudomonas produziert sehr viele verschiedene Virulenzfaktoren. Und die führen dazu, dass er ein breites Spektrum an verschiedenen Infektionen auslösen kann, also an verschiedenen Harnwegsinfektionen, Augeninfektionen, Lungeninfektionen, Wundinfektionen. Das ist für uns besonders spannend. Diese Infektionen können sehr schwer sein. Und außerdem verursacht Pseudomonas auch chronische Infektionen oder kann chronische Infektionen hervorrufen, zum Beispiel wieder in der Wunde. Und diese Infektionen sind besonders schwer zu therapieren.
Wo kommt das vor? Also wo findet sich das? Ist das auch so ein Keim, der bei uns auf der Haut ist oder wo lebt der?
Pseudomonas wird auch als Pfützenkeim bezeichnet. Er kommt eigentlich überall vor, weltweit, in der Umwelt, im Boden, in den Gewässern, aber auch bei uns in den Krankenhäusern, da vor allen Dingen in den Nasszellen, überlebt in zum Beispiel im Abfluss vom Waschbecken. Für den gesunden Menschen kann er auch mal auf der Haut vorkommen. Das wäre nicht unnormal, ist aber, man nennt ihn transient. Er besiedelt transient die Haut, ist kein natürlicher Hautbewohner. Beim gesunden Menschen macht Pseudomonas eigentlich keine Probleme. Er ist ein ganz klassischer opportunistischer Erreger. Das heißt, erst wenn der Patient eine gewisse Prädisposition hat, dann können Erkrankungen entstehen oder Infektionen mit Pseudomonas. Und Pseudomonas hat eine Schwierigkeit, die erste physikalische Barriere zu überwinden. Also Pseudomonas macht Infektionen bei beatmeten Patienten, die intubiert sind. Und dort kann er Lungenentzündung hervorrufen. Oder wenn wir Harnwegsinfekte haben, dann vor allen Dingen bei Patienten mit einem Katheter. Und bei der Wundinfektion, es ist auch Verletzung der Haut, erste physikalische Barriere, dann kann der Pseudomonas eine Wundinfektion machen. Und die sind wirklich, hatte ich vorhin schon gesagt, sehr schwer oder können chronisch werden, sehr schwer zu therapieren. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Bakterien in diesen Wunden Biofilme, sogenannte Biofilmgemeinschaften ausbilden. Und die sind sehr, sehr schwer wieder wegzubekommen.
Ja, also ich glaube, die meisten kennen Biofilme als so eine Art Schleimschicht, die sich auf Oberflächen bilden kann, zum Beispiel an Schiffsbäuchen, ne, die so eben im Wasser liegen oder auch an Gummidichtung der Duschwand, ne, wenn man das nicht regelmäßig sauber macht. Was ist denn das Tückische an Biofilmen, die jetzt so Krankenhauskeime machen?
Ja, Biofilme heißt eigentlich nur, dass die Bakterien eine Schleimschicht als Schutz produzieren, in die sie sich selber dann einbetten. Und das ist eine physikalische Barriere für die Bakterien. Die schützt sie sehr wirksam vor dem Immunsystem, aber auch vor Umwelteinflüssen. Also im Schiffsrumpf sind das Austrocknung, Hitze, Sonneneinstrahlung. Also ein sehr wirksamer Schutz. Wichtig ist aber auch, dass die Bakterien durch diesen Schleim aneinander geheftet werden und dann zumeist auch auf eine Oberfläche. Und damit sind sie lokalisiert und sesshaft. Und damit verändert sich ihr Wachstumsverhalten. Sie wachsen dort viel, viel langsamer. Und das klingt vielleicht zunächst mal günstig, ist aber ein großes Problem, weil sich der Metabolismus, also der Stoffwechsel der Bakterien, auch entsprechend anpasst und verlangsamt. Und damit werden unsere Antibiotika weniger wirksam. Und deswegen sind die Bakterien in Biofilmen resistent oder wir sagen auch tolerant gegen Antibiotikatherapie.
Dann frage ich mich jetzt, ne, wie geht man damit um? Weil du ja eben auch sagtest, dann sucht man eben nach dem geeigneten Antibiotikum. Aber wenn sie halt resistent gegen so viele Antibiotika sind, ist schwierig, oder?
Es ist sehr schwierig. Es gibt Ansätze in der Forschung, dass wir versuchen, die Bakterien sozusagen wieder aufzuwecken. Also ihnen aus diesem schlafenden, langsam wachsenden Zustand rauszubekommen, um sie dann wieder zugänglich zu machen für die klassischen Antibiotika.
Warum ist das eigentlich so, dass dieser, dieser langsame Zustand oder dieses, genau, dieser, wo der Stoffwechsel auch verlangsamt ist, dass das schwieriger ist, dann da zu therapieren.
Das ist eine Strategie von den Bakterien. Die Antibiotika, die zielen vor allen Dingen auf essentielle Stoffwechselwege. Gibt es ja auch verschiedene Klassen von Antibiotika. Und alle verschiedene, oder jede Klasse zielt auf ein anderes Target, eine andere Zielstruktur, aber die sind alle abhängig davon, dass die Bakterien schnell wachsen. Ja, das ist ja das Ziel eines Antibiotikums, etwas, was schnell wächst, schnell zu töten. Ja. Das ist das Ziel des Antibiotikums. Wenn das Bakterium aber gar nicht mehr wächst, dann fällt diese Zielstruktur weg. Und damit werden sie sehr, sehr viel resistenter.
Wahnsinn, ja. Du leitest ja auch eine Forschungsgruppe am TwinCore, dem Zentrum für experimentelle und klinische Infektionsforschung. Das ist ein Standort des HZI, der zusammen mit der Medizinischen Hochschule Hannover eingerichtet wurde. Wie profitiert denn deine Gruppe in Hannover von der Medizinischen Hochschule?
Ja, wir haben das große Glück, dass wir nicht nur am Helmholtz, wo gerade technische Infrastruktur, von der wir sehr abhängig sind und sehr von profitieren, Zugang zu haben, sondern eben auch, dass wir ein Teil der mit einem Teil der Arbeitsgruppe an der MAH sind. Und hier ist es wichtig für uns, in direkten Kontakt mit den medizinischen Mikrobiologen zu stehen. Wir bekommen auch Patientenisolate, bakterielle Patientenisolate von dort. Das ist ein wichtiger Teil für unsere Forschung. Und wir sind auch in Kontakt mit den behandelnden Ärzten.
Mal so wirklich aus dem Nähkästchen, sind das viele? Also wenn du sagst, du bekommst da oder ihr bekommt da eben die Patientenproben tatsächlich, was ja gut ist für die Forschung, aber also kommt das häufig vor?
Wir sequenzieren, das ist ein großes Forschungsprojekt, kommen wir ja gleich noch, dass wir molekulare Diagnostik machen. Also wir sequenzieren Tausende von Bakterienisolaten.
Alle von der Medizinischen Hochschule Hannover?
Ja, und vom Rieshospital in Kopenhagen.
Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Wie könnt ihr denn, also du hast es jetzt gerade schon auch angesprochen, es geht ums vor allem Diagnostizieren, wie könnt ihr denn diese Infektion besser und schneller und auch vielleicht genauer diagnostizieren? Was braucht ihr dafür und was fehlt vielleicht auch noch?
Wir sind wirklich davon überzeugt, dass die Zukunft der medizinisch-mikrobiologischen Diagnostik nicht mehr auf kulturellen Verfahren beruhen wird, so wie es jetzt gemacht wird. Die brauchen sehr viel Zeit, wirklich sehr viel Zeit. Wir haben nicht... Also wir können keine Ergebnisse über Antibiotikaresistenzen vor 2 Tagen erwarten und die sind auch sehr arbeitsaufwendig. Also die Zukunft wird eine molekulare Diagnostik sein. Und dabei wird es wahrscheinlich sehr wichtig sein, das bakterielle Genom auszulesen. Das heißt, die bakteriellen Genome werden sequenziert werden im großen Stil. Und dabei wird geguckt werden auf das Vorhandensein von Genen und auch genomischen Markern, also Mutationen, die Antibiotikaresistenzen vorhersagen.
Du hast jetzt gerade schon Kopenhagen erwähnt. Da hast du nämlich auch noch ein Labor aufgebaut. Was wird da genau untersucht und bist du da häufiger?
Ich habe 2019 ist das jetzt schon gewesen, angefangen, auch ein Labor in Kopenhagen aufzubauen. Und ich war in den ersten 3 Jahren praktisch die gesamte Arbeitszeit am Rieshospital, das ist das Universitätsklinikum in Kopenhagen, in der medizinischen Mikrobiologie. Und wir haben dort eine Pipeline aufgebaut zur wirklich systematischen Sequenzierung von bakteriellen Genomen. Und da sequenzieren wir mittlerweile einen sehr, sehr großen Anteil von den klinischen Isolaten, die dort in der medizinischen Mikrobiologie von den stationären Patienten verarbeitet werden. Und mittlerweile verbringe ich jetzt so ungefähr 50% meiner Arbeitszeit am Rieshospital. Und wir arbeiten jetzt mit den Genomen, die wir sequenziert haben. Die haben wir jetzt auf unseren Servern liegen. Und wir arbeiten mit diesen sowohl am TwinCore als auch am HZI und auch am Rieshospital. Und es geht wirklich darum, in diesen Genomen bakterielle Signaturen zu identifizieren, die uns verraten, ob der Erreger resistent ist oder eben nicht.
Das ist jetzt so der Forschungsteil. Wie sieht das in der Praxis aus? Also klar, wir haben eingangs schon über die Handhygiene gesprochen. Was können denn Ärztinnen und auch Pflegepersonal tun, um solchen Resistenzen vielleicht auch vorzubeugen? Geht das überhaupt?
Ja, die Resistenzen, die entstehen, wenn die Bakterien einem Antibiotikum ausgesetzt werden und sie müssen Strategien entwickeln, um dann trotzdem zu überleben. Daher ist es wirklich sehr wichtig, dass wir möglichst wenig Antibiotika verwenden. Und dann, wenn wir sie verwenden, dass wir sie auch korrekt verwenden. Das heißt, in der richtigen Dosierung und in der richtigen Zeit, die wir die Antibiotika dann auch einnehmen. Das ist wirklich furchtbar wichtig.
Und spielt Hygiene da auch eine Rolle?
Ja,
oder?
die Verbreitung der Keime im Krankenhaus ist zum ganz großen Anteil auf mangelnde Hygiene zurückzuführen, sodass die Keime entweder direkt von Patient zu Patient übertragen werden oder indirekt, zum Beispiel über die Hand von einem Pflegenden oder von einem Arzt oder auch über unbeliebte Gegenstände, Betten, sodass man heute immer noch sagen muss, im Krankenhaus Handhygiene ist und bleibt das wirklich das wirkungsvollste Mittel, um Krankenhausinfektionen oder Übertragungen im Krankenhaus zu vermeiden.
Sollte man ja eigentlich meinen, wir sind jetzt im Jahr 2025, sollte man eigentlich so weit sein, dass die Hygiene eingehalten wird oder ne, also dass es hygienisch genug ist.
Ja, und es ist auch relativ einfach. Man weiß, was zu tun ist. Wir sind trotzdem so, Bakterien sieht man nicht. Die Übertragung, dass eine Übertragung stattgefunden hat, das wird in vielen Fällen gar nicht aufgedeckt oder sehr, sehr viel später mit einem großen Zeitverzug. Und insofern ist das Feedback, wie gut sind wir in der Handhygiene, für den Einzelnen nicht unmittelbar. Und deswegen ist es wahrscheinlich schwer. Aber wir wissen, dass es Programme gibt, die sehr effektiv das Pflegepersonal und die pflegenden Kräfte insgesamt dazu bringen, Handhygiene einzuhalten und dass das auch deutlich die Infektionsraten runter.
Hat sich mit jetzt so während deiner Arbeit deine eigene Handhygiene verändert oder generell so dein eigenes Verhalten im Alltagsleben, was Hygiene angeht?
Im Alltag im Grunde genommen nicht. Wir sind in unserem Alltag eigentlich keinen gefährlichen Bakterien ausgesetzt. Erst wenn wir zum Beispiel, haben wir schon drüber gesprochen, eine Verletzung haben, ja, das gilt auch für uns, eine Verletzung der Haut, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Wunde sich nicht infiziert, sprich, dann kommen Hygienemaßnahmen ins Spiel und weiß ich nicht, ob ich da jetzt sorgfältiger bin als andere, aber das ist mir natürlich schon klar, was da passieren kann, auch wenn man es nicht sieht.
Nun ist es ja für deine Forschung aber wichtig, dass das noch stattfindet, ne? Aber um das eben zu verbessern, forschst du ja, gibt es was du dir wünschen würdest, so aus der Forscherinnensicht?
Um die Übertragung zu reduzieren? Haben wir vorhin schon angesprochen, wir sind daran interessiert, sehr viele Genome zu sequenzieren. Wir versuchen, Informationen über Antibiotikaresistenzen, über die Mechanismen herauszufinden, um dann auch bessere Diagnostik zu machen. Und wenn wir das machen, wenn es eine molekulare Diagnostik gibt, dann kann man auch darüber ein Monitoring betreiben, das sehr viel präziser ist. Und das wäre vielleicht etwas, wo wir ansetzen oder wo es in der Zukunft eine bessere molekulare Surveillance gibt. Das heißt also, dass man wirklich präziser Krankenhauskeimbewegungen verfolgen kann und dann eben auch entsprechende Maßnahmen präziser ergreifen kann.
Maßnahmen wären dann, das wären dann wahrscheinlich deine Kollegen am HZI, neue Antibiotika zu entwickeln oder andere Medikamente, die solche Resistenzen umgehen können.
Da meine ich jetzt eher direkt im Klinikum Maßnahmen, das wären dann Infektionskontrollmaßnahmen. Ja. Aber natürlich, wenn wir Genome haben und wir wissen, wie die Verteilung der Resistenzmechanismen sind, wie auch die verschiedenen Strukturen, die vielleicht neue Targets wären für Antibiotika, wie die verteilt sind, wie häufig sie anwesend sind in den Genomen, wie sie exprimiert werden, dann kann das natürlich auch Informationen bieten für die Entwicklung von neuen Antibiotika.
Also du bist sehr, sehr eingebunden und ja auch nicht nur hier, sondern eben auch in Kopenhagen. Du hast gerade gesagt, 50% deiner Arbeitszeit, das finde ich schon relativ viel. Wie erholst du dich denn? Wie sieht so deine Freizeit aus?
Tja, also meine Freizeit verbringe ich tatsächlich am liebsten mit meiner Familie, meinem Mann und wir haben zwei mittlerweile erwachsene Töchter. Das ist so meine Quelle von Erholung und Inspiration.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, wenn du dann gar nicht so wie da bist. Ja, prima. Vielen, vielen Dank. Super spannend und ja, weiter so.
Ja, ich danke.
Professor Susanne Häusler erforscht Krankenhausinfektionen mit multiresistenten Bakterien. Infect ist ein Podcast der Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig. Produziert von TVN Corporate Media. Creative Producer Rolf Rosenstock. Ich bin Julia Dehmann und das war die erste Folge unserer zweiten Staffel. In der nächsten Folge spreche ich mit Dr. Julia Port über ihre Forschung zu Mpox, generelle Erkenntnisse zur Übertragung von Viren und wie wir uns am besten davor schützen können.